Fallrecherche 3. Unschuldig im Gefängnis? Der Mord an Marilyn Shepard. Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge des True Crime Babies Mordgeschwafel. Hier spricht der Host des Podcasts, Odina. Und wir befinden uns mittlerweile in der dritten Folge, für die ich mir endlich mal einen etwas längeren Fall herausgesucht habe. Ihr habt es gesehen, Folge bzw. gehört. Folge 1 und Folge 2 haben nicht mal die 20-Minuten-Marke geknackt. Daher habe ich mir jetzt mal einen wirklich intensiv medial vertretenen Fall herausgesucht bzw. für euch aufgearbeitet. Allerdings ist meine Fallrecherche ein bisschen ausgeartet, formuliere ich es mal so. Daher werde ich den Fall gleich in zwei Folgen splitten. Das bedeutet, dass ihr heute an diesem Donnerstag oder auch an welchem Tag auch immer ihr euch die Folge anhört. Das heißt, dass ihr auf jeden Fall jetzt gerade den ersten Teil des Falls euch anhört und dass dann am kommenden Donnerstag der zweite Teil bzw. das Ende von mir publiziert werden wird. Vorab gesagt, einige von euch werden das vielleicht mehr mögen als die andere oder auch eben weniger. Es handelt sich ganz klar bei diesem Fall um einen offiziellen Cold Case. Wobei man allerdings sagen kann, dass die Indizien vielleicht mehr auf eine Person hinweisen als auf andere mögliche Verdächtige. Und der Fall geschieht unter dem Oberthema unschuldig im Gefängnis, aber mit einem ganz fetten Fragezeichen dahinter. Das werden wir dann noch im Laufe der Folge aufarbeiten. Ich bin gespannt, was ihr jetzt mal von einem längeren Fall halten werdet. Mich hat der Fall, also wenn ich vorher noch nicht wahnsinnig gewesen bin, dann hat mich spätestens dieser Fall in den Wahnsinn getrieben. Es handelt sich um ein Verbrechen und es hätte wirklich, also die Indizien weisen auf so, so viele Personen scheinbar ganz eindeutig hin, aber dann doch wieder auf niemanden und dann ist jemand im Gefängnis, aber dann doch unschuldig und dann ist der schuldig und es ist ein stetiges Hin und Her und auch als ich den Fall recherchiert habe, dachte ich, ja, diese Person war es, die hat das Verbrechen begangen. Ach nee, ganz klar, es war doch der und der. Und also ich denke, dass ihr da auch ein stetiges Hin und Her haben werdet. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, generell von Cold Case Fällen allgemein und besonders von dem hier. Ja, und dann möchte ich jetzt auch das Intro gar nicht sonderlich länger ausschweifen lassen. Der Fall wird ja schon lang genug. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Bay Village, 4.7.1954. Es ist 5.40 Uhr am Morgen, als das schrille Klingeln des Telefons den Bürgermeister Spencer Hook aus seinem Tiefschlaf weckt. Doch noch bevor er benommen und müde wie er war, fragen konnte, welcher Idiot sich erdreisten würde, ihn um solch eine Uhrzeit zu wecken, hört er schon die aufgelöste Stimme seines Nachbarn und Freundes Sam Shepard an der anderen Leitung. »Um Himmels Willen, Spence, komm sofort rüber. Ich glaube, Sie haben Marilyn umgebracht.« Der Bürgermeister, von einer Sekunde auf die andere hellwach, weckt seine Frau Esther, welche bis vor kurzem noch friedlich neben ihm geschlafen hatte. Gemeinsam steigen sie ins Auto, fahren rüber zu der Familie Shepard, 28944 Lake Road. Als sie am Haus ankommen, brauchen sie nicht lange, bis sie Sam Shepard in seinem Büro wiederfinden. Sein Oberkörper ist nackt, die Hose klitschnass, er hat einen Blutfleck am linken Knie. Während Spencer Hook versucht, auf Sam einzureden, ihn zu beruhigen, nachzufragen, was dann geschehen sei, eilt Esther sofort hoch und ins Schlafzimmer der Familie. Sie entdeckt Marilyn, die Frau von Sam Shepard, tot in ihrem eigenen Bett, rennt runter zu ihrem Mann, welcher dann die Polizei zu 5.57 Uhr verständigt. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Bereits 5 Minuten später, um 6.02 Uhr, trifft Streifenbeamter Drenkhahn als erster Polizist ein. Sogleich rennt er nach oben und sieht die Leiche von Marilyn Shepard. Ihr lebloser Körper liegt in ihrem eigenen Bett, sie ist auf den Rücken gedreht, ihr Kopf zeigt Richtung Schlafzimmertür, als würde sie dort etwas beobachtet haben. Ihr Pyjama-Hemd ist nach oben geschoben, ihre Brüste entblößt, ihre Hose wurde heruntergezogen und hängt nur noch an einem Fußknöchel. Ihre Unterschenkel sind zwischen der Matratze des Bettes und einer gedrechselten Holzstange das Gerüst des Bettes eingeklemmt. Ihre Füße baumeln somit nur noch wenige Zentimeter über dem Boden. Ihr Gesicht ist durch Schläge entstellt, die Matratze blutgetränkt. Doch nicht nur die Matratze ist blutgetränkt. Auch die Wände und die Schranktüren um Marilyns Leichnam herum sind mit Blutflecken versehen. Weitere Blutspritzer werden auch auf den Fußböden in den anderen Räumen sichergestellt. Drenkan durchsucht sogleich die übrigen Zimmer. Er stellt Hinweise auf einen Raubüberfall sicher. So etwas auffällig, dass am Ende des Flurs der Arztkoffer von Sam Shepard umgekippt liegt. Der Inhalt ist über die Holzdiele verteilt. Im Arbeitszimmer findet er zwei zerkratzte und zerbrochene Pokale auf dem Boden vor. Die Schubladen des Sekretärs sind herausgezogen worden. Allerdings alle gleich weit, sodass es wiederum einen aufgeräumten Eindruck macht. Sam Shepard selbst, der Kronzeuge in dem Moment, ist sichtlich verletzt und kann daher nicht eingehend befragt werden, aber äußert dennoch, was an der Tatnacht geschehen sei. Das, was Sam dennoch an dem Tatmorgen aussagen wird, wird leider nicht protokolliert. Hier seht ihr schon einen der vielen, vielen Ermittlungsfehler, welche sich in diesem Fall leider ergeben werden. Doch das, was Sam Shepard an dem Tag morgen gesagt haben soll, gleicht sich eigentlich so ziemlich in jeder seiner Aussagen, in den vielen, vielen Verhören, denen er sich unterziehen muss, ab. Hier ist seine Version. 3.7.1954. Familie Shepard hat Besuch von einem befreundeten Ehepaar, Don und Nancy Ahern. Sie beide wohnen in der Nachbarschaft, zusammen mit ihren beiden Kindern. Sie sind verabredet zum Abendessen. Nach dem leckeren Essen bewundern sie den Sonnenuntergang am Lake Erie, welcher direkt 50 Meter tiefer gelegen an ihrem Grundstück grenzt. Etwas später fährt Familienpapa Don die Kinder nach Hause. Währenddessen bringt Marilyn ihren 7-jährigen Sohn, Sam Jr. oder auch Chip genannt, zu Bett. Anschließend sehen sich beide Ehepaare im Wohnzimmer den Film Strange Holiday im Fernseher an. Sam zieht sich schon relativ früh zurück. Er hatte einen langen Arbeitstag in der Notaufnahme des Bellevue Hospital hinter sich. Statt sich in seinem Schlafzimmer zu verkriechen, legt er sich allerdings auf eine Liege im Wohnzimmer hin, schließt die Augen und düst immer mal wieder weg, bis dann gegen Mitternacht seine Frau Marilyn die Gäste verabschiedet alleine und sich dann oben schlafen legt. Die Nacht scheint ruhig, bis Sam mitten in der Nacht hochschreckt. Er meint, seine Frau habe nach ihm ein- bis zweimal gerufen. Sofort rennt er nach oben, um nach ihr zu sehen, und er blickt, Zitat, die Schemen einer Gestalt in dünner Bekleidung, die mit jemandem oder irgendetwas zu ringen schien. Seine Frau, Marilyn, sie stöhnt und wimmert. Sam stürzt sich von hinten auf den Rücken der Gestalt, kommt sie zu fassen, klammert sich an sie, doch ohne er weitere Züge durchsetzen oder auch planen kann, spürt er plötzlich von hinten einen starken Schlag an seinen Nacken. Er fällt von der Gestalt ab, knallt auf dem Boden auf und fällt in Ohnmacht. Als er später zu sich kommt, er kann nicht genau sagen, wie lange er dort schon lag, liegt er auf dem Fußboden neben seiner Frau, welche im Bett blutüberströmt liegt. Sie atmet nicht mehr. Sam rennt weiter zu dem Schlafzimmer seines Sohnes. Chip liegt friedlich und lebendig in seinem Bett, immer noch im Tiefschlaf. Als Sam sich weiter umsieht, hört er ein Geräusch aus dem Untergeschoss. Er rennt sofort die Treppe hinunter, sieht, dass die Hintertür sperrangelweit offen steht und eine Gestalt sich in schnellem Tempo zum See bewegt. Schätzungsweise, wird er später sagen, war die Gestalt mittleren Alters, etwa 1,80 groß, trug ein weißes Hemd oder auch ein weißes T-Shirt und hatte dunkle, buschige Haare. Der Haarschnitt wurde früher als Mackie-Frisur oder auch eben als Bürstenhaarschnitt betitelt. Sam jagt dieser genannten Gestalt über den Rasen, die Holzstufen hinunter zum 50 Meter tiefer gelegenen Strand hinterher. Es kommt zu einem Ringkampf, Sam wird allerdings schnell überwältigt. Der Angreifer oder die Angreiferin würgt ihn, bis er erneut das Bewusstsein verliert. Als Sam wieder zu sich kommt, liegt er halb im Wasser des Sees. Er rappelt sich auf, stolpert die Stufen der Treppe hinauf zum Haus und dann ins Schlafzimmer, wo seine Frau tot in ihrem eigenen Bett liegt. Sam fühlt sich desorientiert. Er kann nicht sagen, ob er in dem Moment eines furchtbaren Traums gefangen ist oder ob das hier die pure, brutale Realität war. Als er merkt, dass er wirklich wach ist, ruft er seinen Nachbarn an. In dem Falle Spencer Hook, der Bürgermeister von Bay Village. Auffällig ist hier bei seiner Aussage, also bei der Aussage von Sam Shepard allgemein, dass er nicht präzisieren kann, ob sich ein oder mehrere Eindringlinge in dem Schlafzimmer befunden haben. Laut seiner Aussage sei er ja einer Gestalt auf den Rücken gesprungen, habe allerdings kurz darauf einen Hieb von hinten bekommen. Einen so kräftigen Schlag, dass er nur von einer weiteren Person hätte ausgeführt werden können. Doch geht er darauf auch nicht weiter ein und beharrt auch hartnäckig auf den Begriff Gestalt. Er benennt kein spezifisches Geschlecht. Das ist ja auch noch sehr auffällig. Die Polizei benachrichtigt Richard und Steve Shepard, die Brüder von Sam, welche ebenfalls im Bayview Hospital tätig sind. Richard nimmt seinen Neffen mit zu sich nach Hause, während Steve den schwer verletzten Sam ins 3 Meilen entfernte Bayview Hospital bringt, damit dieser dort ärztlich umsorgt werden kann. Während Sam Shepard nun im Krankenhaus ärztlich versorgt wird, laufen die Ermittlungen an seinem Haus natürlich auf Hochtouren. Der erste Polizeibeamte, der vor Ort war, Fred Drenkern, sagt zum Bürgermeister ganz ehrlich, dass dieser Fall definitiv die Kapazitäten des Bay Village Police Departments übersteigen würde, da sie nicht mal über eine Kriminalabteilung verfügen würden. Der Bürgermeister stimmt dem auch zu, ja, wie könnte er auch anders, und verständigt dann zusätzlich als Hilfe die Polizei von Cleveland. Zudem entsendet die Stadtpolizei 2 Beamte der Mordkommission und Beamte der Spurensicherung. Gemeinsam mit einem Kripo-Beamten versammeln sie sich alle um das in Anführungszeichen Mordhaus herum. Und hier schon wieder ein mehr oder weniger Ermittlungspatzer. Es ist die ganze Zeit lang unklar, wer hier überhaupt die Ermittlungen leitet. Gegenüber der Öffentlichkeit bzw. gegenüber den Medien wird Vorzeigearzt, Gerichtsmediziner Dr. Samuel R. Gerber gezeigt. Er ist ab 8 Uhr morgens am Tatort. Gerber ist 1936 zum County Coroner gewählt worden und wird das Amt auch bis einschließlich 1986 mit einem Alter von 87 Jahren behalten. Gerber hat nicht nur einen Juraabschluss, sondern gilt auch noch auf nationaler Ebene als anerkannter forensischer Experte. Unter ReporterInnen ist er besonders beliebt, sie hängen förmlich an seinen Lippen, da er immer nahezu druckreife Zitate von sich gibt. Also da haben sie ihren Mann, Dr. Gerber, scheinbarer Leiter der Ermittlungen. Nachbarn und Pressevertreter versammeln sich natürlich alle am Schauplatz des Verbrechens, bestaunen, begaffen und bereden. Einige betraten sogar das Mordhaus, wie es nun immer genannt werden wird. Als wäre es nicht schon schön genug, dass schaulustige Leute das Haus betreten, den Tatort verunreinigen, alles betatschen, belecken, begucken, was weiß ich. Rekrutieren auch noch die netten Polizeibeamte Jugendliche aus der Nachbarschaft, damit diese doch das weitläufige Gelände nach verdächtigen Gegenständen absuchen können. Ausgerechnet der Sohn des Bürgermeisters, Larry Hook, wird im Gestrüpp einer Strandböschung eine Aktentasche von Sam Shepard finden. Inhalt dieser Tasche? Sams Armbanduhr, ein Ring seiner Studentenverbindung vom Hannover College und seinen Schlüsselbund. Bevor dann die Fundstücke an die Ermittler oder an die Leute der Spurensicherung weitergegeben können, ja, werden die Fundstücke von mehreren Menschen betastet, bestaunt, gedreht, in den Händen mehrfach gewendet, bis sie dann der Spurensicherung übergeben werden, welche diese dann auch Fingerabdrücke untersuchen soll. Vielleicht merkt ihr hier schon kleinere Diskrepanzen. Ich habe mir das mehrfach durchgelesen und kann immer noch nicht so richtig fassen, was soll denn da jetzt an Fingerabdrücken festgestellt werden, wenn das halbe Bay Village ihre Daumen darauf gedrückt hat. Dr. Gerber, nach außen hin der Leiter der Ermittlungen, bittet dann den Polizisten Fred Drenkhan um eine Zusammenfassung der gesammelten Erkenntnisse, welche es bislang so gab, darunter natürlich auch die Aussage von Sam Shepard zum Tatablauf. Ein Auflauf war es leider nicht. Laut Dr. Gerber ist die Aussage von Sam Shepard sehr wenig plausibel, beziehungsweise extremst lückenhaft. Zum Beispiel, dass die Schubladen von seinem Sekretär gleichmäßig herausgezogen worden sind, dass die Tür nicht aufgebrochen war und die Fenster sind auch nicht eingeschlagen gewesen. Sprich, es gibt keinerlei Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen ins Haus. Und Theorie Gerbers ist hier ganz klar, dass es sich hier um einen klassischen Fall von häuslicher Gewalt handeln würde. Aufgrund dieser Theorie, nenne ich es mal so, wird auch kaum Mühe in die Sicherung der Fingerabdrücke und der Blutspuren gesteckt. Wir haben es ja schon gemerkt, das ganze Dorf hatte ihre Finger an den gesicherten Fundstücken und waren ja auch im Haus fleißigst unterwegs. Noch am selben Morgen gibt Dr. Gerber der Presse sein erstes Statement. Er sagt, dass der Mord zwischen 3 und 4 Uhr morgens stattgefunden hat. Marilyns Uhr ist um 3.15 Uhr stehen geblieben. Das deckt sich dann wiederum mit dem Tatzeitpunkt. Wahrscheinlich ist die Uhr dort durch massive Gewalteinwirkung stehen geblieben. Der Täter verpasste Marilyn nachweislich mindestens 35 Hiebe mit einem stumpfen Gegenstand, überwiegend auf ihre Kopfregion. Das zeigt mehr oder weniger offensichtlicherweise von einer besonders großen Wut des Täters dem Opfer gegenüber. Allerdings wiederholt er nochmal öffentlich, dass es keine Spuren auf ein gewaltsames Eindringen ins Haus gibt. Die Presse saugt die Informationen auf wie ein Schwamm und zaubert dann den BewohnerInnen von Bay Village das Bild einer Familienidylle schlechthin, welche durch einen gravierenden Schicksalsschlag zerstört worden ist. Laut ReporterInnen ist die damals 31-jährige Marilyn Shepard die hingebungsvolle Ehefrau und Mutter. Sie unterrichtet an der Sonntagsschule der Bay Methodist Church, nimmt aktiv am Gemeindeleben teil und sei die attraktive Vorstadtfrau. 1,70 groß, 57 Kilogramm schwer oder auch leicht, wie ich finde, braune Haare und haselnussbraune Augen. Samuel H. Shepard oder Dr. Sam genannt, ist 30 Jahre alt und arbeitet gemeinsam mit seinen beiden Brüdern im Bayview Hospital, welches Sams Vater gehört. Dort ist er Facharzt für Neurochirurgie, arbeitet aber auch in der Notfallversorgung. Die Shepards sind eine sehr wohlhabende Familie. Sam besitzt gleich das große Haus am See mit Garage und zwei guten Autos, auch einem Jaguar. Sam und Marilyn sind laut der Presse auch natürlich schon verliebt seit Highschool-Zeiten und gelten wohl seitdem auch als ein unzertrennliches Vorzeigepaar. Während also medial von der wundervollen Ehe geschwärmt wird, liegt Sam Shepard mit mehreren Prellungen, ausgeschlagenen Zähnen und einem angebrochenen Halswirbel im Krankenhaus. Als er dann vom Bay Village Polizeichef John Eaton und Coroner Gerber vernommen werden soll, macht sein Bruder und behandelnder Arzt, was ich auch sehr ominös finde, Steve Shepard, das einzig Logische, was man in dieser Situation tun kann. Er verabreicht seinem Bruder so starke Beruhigungsmittel, dass dieser zum Zeitpunkt der geplanten Vernehmung eben nicht vernehmungsfähig ist. Gerber lässt sich davon nicht sonderlich beirren, sondern bittet dann direkt um etwas anderes, nämlich um die Kleidung Shepherds, also um die Kleidung, die Herr Shepherd ja, zur Tatzeit getragen hat. Dazu gehört einmal die wasserdurchtränkten Schuhe, sein Gürtel, Boxershorts und die ebenfalls ja, nasse Hose, welche einen großen Blutfleck, wie erwähnt, am linken Knie der Hose hat. Gerber deutet natürlich sogleich, Shepherd hat in einer Blutlache gekniet. Als sie ihn etwas später zum zweiten Mal besuchen, können sie ihn endlich befragen. Dort wurde er nicht von seinem Bruder ausgenockt. Gerber und Ethan wollen wissen, wie das Verhältnis von Sam zu seiner Frau war und welche Art von Beziehung er zu einer gewissen Susan Heiß unterhalten hatte. Susan ist eine ehemalige Krankenschwester am Bellevue Hospital gewesen. Nancy Ahern, also die Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann Don und ihren beiden Kindern am Abend vor der Tat bei Familie Shepherd zu Besuch war, sagt nämlich aus, dass Sam mit dieser Frau bzw. mit der Krankenschwester über längere Zeit ein Verhältnis gehabt hat. Er hat seine Frau betrogen und die gute Krankenschwester mit Geschenken nur so überhäuft. Auch im Hinterkopf oder auch eben im Vorderkopf behalten müsst ihr euch, dass Marilyn immer mal wieder gesagt hat, dass ihr Mann unfruchtbar sei, da er ja permanent Röntgenstrahlen ausgesetzt ist. Was man sich jetzt aber auch wieder ins Gedächtnis rufen muss, ist, dass Marilyn zu dem Zeitpunkt ihres Todes im vierten Monat schwanger war. Also wenn Sam Shepherd nun wirklich zeugungsunfähig ist, scheint es so, als wäre das Betrügen bei dem Ehepaar Shepherd beidseitig gewesen. Die ErmittlerInnen vermuten sogleich, dass das ungeborene Kind definitiv von einem anderen Mann stammt. Dann lassen sie nochmal die Aussagen von Sam Shepherd Revue passieren. Viele Fragen bleiben nämlich unbeantwortet. Sie nehmen sich nochmal Sam zur Brust und deuten ihn auf die Unstimmigkeiten hin. Zum einen gibt es im Haus keinerlei Einbruchsspuren. Im Schlafzimmer und auch in den anderen Räumen finden sie keine Kampfspuren vor. Während die Mutter von Chip 35 Schläge auf ihren Kopf bekommen hat, wohl um Hilfe, also nach Sam gerufen habe und Sam dort auch noch um sein Leben gerungen hat, sei der Sohn nicht wach geworden. Auch interessant ist, was sich aber auch erst jetzt herausstellen wird, Familie Shepherd hat einen Hund. Der Hund schlägt immer an, wenn sich jemand im Haus befindet oder sich dem Haus nähert, welche dort seiner Ansicht nach nicht hingehört. Wie etwa eine fremde Person, der Müllmann, was auch immer. So, der Hund hat in dieser Nacht bzw. an diesem frühen Morgen allerdings nicht angeschlagen und das T-Shirt oder was auch immer für ein Oberteil Sam getragen hatte an dem Tag, war halt auch eben nicht offenbar. Zudem sagt ja auch Sam Shepherd aus, dass er das zweite Mal am Seeufer bewusstlos geworden ist. Interessant ist, seine Hose ist nass, heißt, er könnte wirklich zur Hälfte im See liegen haben. Allerdings, seine Haare waren weder sandig noch nass, was auch sehr auffällig ist. So, Sam Shepherd wird also mit den ganzen Unstimmigkeiten konfrontiert. Seine einzige Antwort auf all diese Punkte und woran das denn liegen könnte, dass seine Geschichte so viele Unstimmigkeiten bzw. Auffälligkeiten vorweist, er beantwortet alles mit: Ich weiß es nicht. Gut, die Familie schickt dann nochmal einen Neurologen. Dieser soll Sam nochmalig im Krankenhaus untersuchen. Er stellt eigentlich dasselbe fest, was auch schon vorher gesagt worden ist. Sam hat ernsthafte Schäden am Rückenmark in der Halsregion, Prellungen an der rechten Gesichtshälfte und mehrere Risswunden. Noch am selben Abend erhält Sam dann den dritten Besuch, diesmal keine PolizistInnen, kein Neurologe, sondern ein Besuch auf Wunsch, nämlich der bekannte Anwalt William Corrigan aus Cleveland trifft ein, Er soll seine Rechtsvertretung übernehmen. Dass sich Sam sofort einen Anwalt gerufen hat, wird natürlich auch heikel unter den Leuten diskutiert. Laut ihnen ist es ja so, ja, wenn man unschuldig ist, dann braucht man doch gar keinen Anwalt und so weiter und so fort. Ich persönlich bin der Meinung, wenn eine Person in deinem näheren Bekanntenkreis stirbt, du bist nicht nur der einzige Zeuge, sondern auch noch der Mordverdächtige Nummer 1. Du bist ganz oben auf der Liste. Du wirst die ganze Zeit bombardiert mit Fragen, die sagen, jo, irgendwas an deiner Geschichte stimmt nicht. Erzählst du uns die Wahrheit? Und da wird immer tiefer rumgebohrt. Dann denke ich, ist es schon eine plausible Reaktion, sich nicht professionelle Hilfe, aber professionelle Unterstützung zu holen. In diesem Fall ist die professionelle Unterstützung der Anwalt William Corrigan. So, währenddessen wird dann natürlich ganz wild debattiert, dass Sam Shepard nun endlich verhaftet werden soll. Ja, Bürgermeister Hook und Polizeichef Eaton setzen sich absolut dagegen ein. Ob es nun rückblickend daran liegt, dass sie im ganz engen, wenn nicht sogar freundschaftlichen Kontakt zu Sam Shepard standen oder nicht, sei jetzt mal außen vor genommen. So oder so wird Sam Shepard nicht verhaftet. Am folgenden Dienstag wird Marilyns Leichnam beigesetzt. Sam kann an der Beerdigung nur im Rollstuhl sitzend und eine Halskrause tragend teilnehmen. Bei seiner Grabrede kommen ihm die Tränen. Daraufhin stoppt Sams behandelnder Arzt, sein Bruder, weitere Vernehmungsmöglichkeiten und begründet dies mit dem Gesundheitszustand des Sams, obwohl dieser im Rahmen seiner Möglichkeiten definitiv fit genug gewesen ist, um Aussagen zu tätigen. Das hat er ja auch immer wieder getan. Er hat an der Beerdigung teilgenommen, kann problemlos sich artikulieren. Und scheint jetzt auch nicht arg verwirrt gewesen zu sein oder dringend körperliche Ruhe zu brauchen. Aber sein Bruder, nachdem er ihn da schon narkotisiert hat, damit er nicht aussagen kann, sagt jetzt auch noch nein. Sein Gesundheitszustand, ihr dürft das nicht machen. Der Dr. Gerber beschwert sich auch bei der Presse und sagt, dass er eigentlich mit einer Kooperation von der Familie gerechnet hat und nicht, dass sie den wichtigsten Zeugen abschirmt. Der stellvertretende Bezirksanwalt John Mahan sagt dazu, dass er noch nie eine solch offensichtliche Hinhaltetaktik gesehen habe. Und mir kommt da dann auch natürlich dann die Frage, euch vielleicht auch, ob der Bruder, also der Bruder von Sam halt eben so sehr von alles und jedem abschirmt, weil er wirklich auf seine Gesundheit bedacht ist und sich denkt, okay, er braucht seine Ruhe, er muss sich genesen, seine Frau ist verstorben, er soll das Trauma jetzt nicht auch noch mit seiner körperlichen Beeinträchtigung nochmal weiter an die Presse geben und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich es auffällig, dass er dann direkt seinen Bruder ausnockt und sagt, ja, der ist absolut nicht vernehmungsfähig. Sam wirkt dann auch sogleich den Vorwürfen mit der Hinhaltetaktik entgegen, indem der vernehmungsunfähige Sam Shepard ein exklusives Interview an die Presse gibt und auch noch öffentlich kundtut, er setze jetzt eine Belohnung in Höhe von 10.000 US-Dollar für Informationen aus, welche zur Ergreifung eines Täters führen sollen. Die Behörden müssen nun also noch mehr Spuren nachgehen, wirklich handfest ist keiner davon. Und auch hier wieder die Kontroverse, das Exklusivinterview. Bruder Shepard sagt, ja, der ist nicht vernehmungsfähig, seine Gesundheit hier, er muss sich regenerieren. Währenddessen gibt Sam fröhlich ein Exklusivinterview und setzt Belohnungen aus. Hier kann man jetzt auch noch weiter diskutieren, ob Sam, also unabhängig davon, ob Sam schuldig oder unschuldig ist, weiß, wer den Mord begangen hat oder nicht. Dadurch, dass er diese hohe Belohnung für Informationen aussetzt, werden natürlich viele Menschen unter der Bevölkerung dazu motiviert, Falschaussagen zu tätigen. Die Polizei ist so oder so schon absolut überlastet und dadurch wird es halt auch noch, wie wir im folgenden Verlauf des Falls merken werden, zu Falschaussagen kommen von Menschen, die halt einfach dem Geld hinterher sind. Irgendwann schaltet sich dann wieder Rechtsanwalt Corrigan ein. Er macht einer der vielen Sachen, welche ganz schön diskutiert worden sind, da das ihn nicht gerade, also beziehungsweise da seine Entscheidungen ihn nicht gerade als Anwalt glänzen lassen. Zum Beispiel erlaubt er den Ermittlern, dass sie seine Klienten ohne Rechtsbeistand befragen dürfen. Und hier kommt dann wieder die Frage auf, warum holt man sich einen Rechtsbeistand, wenn er einem nicht beim Recht beisteht? Aber okay, ja, jetzt auch nebenbei angemerkt, erst eine Woche nach der Tat, also nach dem Mord an Marilyn Sheppard, wird das Mordhaus für Unbefugte versiegelt. Währenddessen wird Sam Sheppard verhört, 9 Stunden nonstop. Und die Beamte aus Cleveland drängen nun immer mehr, Sam Sheppard endlich festzunehmen. Dies dürfte man sogar, also durfte man zu dem Zeitpunkt sogar für 72 Stunden ohne Haftbefehl. Und das wäre dann natürlich auch die Möglichkeit schlechthin, ihn nun wirklich vernünftig zu vernehmen, ihn auf seine Glaubwürdigkeit zu prüfen, nochmal alle Ungereimtheiten durchzugehen, vielleicht die Täterbeschreibung zu skizzieren, was auch immer, einfach irgendetwas zu tun, was sie, ja, was den Fall einen Schritt näher Richtung Lösung bringen würde. Währenddessen setzen auch noch die lokalen Medien die Beamten massivst unter Druck und sagen, sie sollen nicht einen Mörder entkommen lassen. Dr. Gerber wird in den Medien auch persönlich attackiert. Er verkündet dann auch sogleich, ja, er würde jetzt auf jeden Fall endlich die amtliche Untersuchung durchführen lassen. Bei der amtlichen Untersuchung muss der Coroner einem Auditorium, in der Regel sind das Schöffe, die bisherigen Indizien vorlegen. Die Veranstaltung ist hierbei offen, also jeder interessierte Bürger, jede interessierte Bürgerin hat freien Zutritt, so wie auch schon beim Mordhaus zuvor. Also das Auditorium entscheidet dann darüber, ob genügend Verdachtsmomente vorliegen, um weitere Ermittlungen rechtfertigen zu können. Die Verteidigung des Beschuldigten darf sich hierbei nicht äußern, nur der, ja, in dem Falle Verdächtigte Sam Shepard selber. Jeder, in Anführungszeichen, vernünftige Verdächtige würde sich in diesem Moment dann natürlich, ja, würde halt auf den 5. Zusatzartikel der Verfassung hinweisen und seine Aussage verweigern, um sich nicht selbst zu belasten. Was rät aber Anwalt Corrigan seinem Klienten? Er solle doch aussagen. Also erzählt Sam Shepard nochmal seine gesamte Version. Dann werden Ehepaar Ahern und Ehepaar Hug in den Zeugenstand gerufen, gefolgt von den ermittelnden Polizeibeamten. Sam Shepard sagt auch aus, dass Marilyn und er niemals über, ja, oder ernsthaft über eine Scheidung gesprochen haben. Er habe auch nie eine sexuelle Beziehung zu Susan Hayes unterhalten. Das widerspricht sich so ziemlich, denn er gibt quasi im Nebensatz zu, bei einer kürzlichen Reise nach Los Angeles, ja, Frau Hayes getroffen zu haben. Und hier tappt er dann auch schon in die Falle, die ihm bewusst gestellt worden ist. Er sagt ja, ich hatte keine sexuelle Beziehung zu ihr. Währenddessen hat Susan fröhlich ein Interview an die Presse gegeben und noch am selben Nachmittag kommt dann die Schlagzeile raus, Susan Hayes gibt die Affäre zu. Das alles war geplant von Dr. Gerber, welcher ja Sam, wie gesagt, damit eine Falle gestellt hat, um ihn vor Gericht als noch unglaubwürdiger herauszustellen. Susan Hayes hat auch gar keine Probleme damit, ihr Privatleben offen preiszugeben. Sie erzählt bereitwillig den ReporterInnen von der 3-jährigen Liebesaffäre und Sam ist erledigt. Die Presse schreibt nun nicht mehr über die Familienidylle und das Vorzeigepärchen aus der Kleinstadt. 29. Juli. Die Staatsanwaltschaft stellt den Behörden von Bay Village ein Ultimatum. Sie sagen, entweder verhaften sie jetzt Sam Shepard umgehend oder die Polizei aus Cleveland stellt sich zurück. Ein Ultimatum, was natürlich Wirkung zeigt, denn wenn die Polizisten von Bay Village auf sich allein gestellt sind, könnte halt quasi nicht ermittelt werden. Keine Mordkommission, also ich denke, das spricht für sich. Bürgermeister und Freund Hug kann dagegen auch nichts ausrichten. Er liegt krank im Bett und kann dem Druck nicht mehr standhalten. Noch am selben Abend wird die Polizei Sam Shepard verhaften. Er hält sich zu dem Zeitpunkt im Haus seines Vaters auf. Die Presse und das Fernsehen tummeln sich alle mit aufgerichteten Scheinwerfern um den Hauptverdächtigen. Vater Shepard versucht derweil ohne Erfolg, die Kameras aus seinem Garten zu vertreiben. Begleitet von Nachbarn wird das Geschehen beäugt. Sam trägt immer noch die Halskrause und wird in Handschellen abgeführt und auf die Rückbank des Streifenwagens geschoben. Gefahren wird er zum Rathaus von Bay Village. Das war damals so üblich. Sam wird dort dann offiziell des Mordes an seiner Ehefrau beschuldigt. Abermals wird er ins Polizeiauto gedrückt. Er lässt sich, ja, reinsetzen mit den Worten: Die Presse hat anscheinend ihren Willen bekommen. Die Aussage kann man jetzt so oder so sehen. Ich finde, dass Sam Shepard insofern recht gehabt hat, als dass die Presse ja nun wirklich auf einmal massivst Druck ausgeübt hat und immer meinte: Ja, ist der Täter, warum lasst ihr den Mörder laufen? Ihr müsst doch etwas tun, warum lasst ihr ihn entkommen? Verhaftet ihn doch endlich. Und dann ist die Aussage, die Presse hat anscheinend ihren Willen bekommen, ja, in dem Sinne schon richtig, aber seien wir mal rational und reflektiert. Nicht nur die Presse hatte Interesse daran, dass ein Mordverdächtiger in Gewahrsam genommen wird. Es geht also ab ins Bezirksgefängnis. Anwalt Corrigan taucht dort erst um 0:45 Uhr morgens auf. Er wird aber nicht reingelassen, mit den schnippischen Worten, dass ja Anwälte sich nach 19 Uhr nicht mehr dort aufhalten dürfen. Corrigan ist entsetzt, wütend, außer Fassung. Er sagt: Ich musste feststellen, dass jeder bis auf mich von den Behörden benachrichtigt worden ist. Zeitungen, Radio, Fernsehen und die Öffentlichkeit. Sie waren dabei, als die Festnahme erfolgte. Nur sein Anwalt sollte die Veranstaltung wohl nicht stören. Und hier ist schon wieder einer, wie ich gesagt habe, der vielen, vielen Fehler in diesem Fall. Wirklich die, jeder, der Radio hört, jeder, der eine Zeitung lesen kann, alle wurden darüber unterrichtet, dass Sam Shepard nun offiziell des Mordes angeklagt und in Gewahrsam genommen wird, Gewahrsam genommen worden ist. Nur sein Anwalt wird natürlich nicht berichtet. Sam Shepard ist nun der, ja, ist nun völlig den Behörden ausgeliefert. Die Beamten teilen sich in vier Teams auf und wechseln sich im 12-Stunden-Takt nonstop ab, um Sam zu verhören. Sam wird später auch sagen: Stunde um Stunde schrien sie mich an, beschuldigten mich, beschimpften mich und Mitglieder meiner Familie. Sie versuchten mich auszutricksen, indem sie mich mit angeblichen Fakten konfrontierten, von denen sie wussten, dass sie nicht stimmten. Ich sagte immer und immer wieder: Ich habe meine Frau nicht getötet. Nach 3 Tagen gaben sie auf. 16.08.1954. Sam Shepard kommt endlich auf eine Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar vorläufig frei und die Grand Jury muss sich versammeln. Das Schöffengericht hat nun die Aufgabe zu entscheiden, ob die Ermittlungsergebnisse für eine Anklage gegen Sam Shepard ausreichen. Bürgermeister und Freund Spencer Hook spricht sich eigentlich gar nicht mehr im Folgenden für Sam Shepard aus. Er ist wieder quick munter, fühlt sich gar nicht mehr so krank und ja, erzählt dann mal von so ein paar Aussagen, die er von Marilyn gesteckt bekommen hat bezüglich ihres Mannes. Zum Beispiel habe Marilyn wohl Sam Shepard als Dr. Jekyll und Mr. Hyde bezeichnet. Hier das Hintergrundwissen für die Leute, die sich dem noch nicht so ganz im Bilde waren. Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist eine Novelle von Robert Louis Stevenson aus dem Jahr 1886 und gilt in der Weltliteratur als eine der berühmtesten Ausformungen des Doppelgängermotivs. Jekyll und Hyde bezeichnet hierbei eine Person mit zwei ganz konträren Persönlichkeiten, einer guten und einer bösen, also quasi Engel und Teufel in einem Körper gemeinsam. Warum Spencer Hook, der Bürgermeister, erst jetzt damit ankommt, dass Marilyn solche ja schon auffälligen Äußerungen über ihren Mann getroffen habe, ist und bleibt nach wie vor ein Rätsel. Die PolizeibeamtInnen graben auch immer tiefer und sagen, es gebe halt auch eben feste Beweise dafür, dass Sam Shepard sehr wohl die Scheidung verlangt habe, nur seine Frau habe sich wohl nicht trennen wollen. Am 17.08.1945 entscheidet dann die Grand Jury, dass Sam Shepard offiziell wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt werden sollte. Sam wird also schon wieder verhaftet. Eine Entlassung auf Kaution ist aufgrund der Anklage und der ihm drohenden Strafe natürlich unmöglich. Der Staat Ohio erhebt Mordanklage gegen Sam Shepard. Im Vorsatz ist der 70-jährige Edward J. Bliffen. Er entscheidet sich dazu, im Gerichtssaal gleich einen ganzen Tisch für die Lokalpresse hinter der Schranke aufzustellen, welche eigentlich die Richterbank von der Staatsanwaltschaft und diese wiederum von der Verteidigung und diese von den ZuschauerInnen trennen soll. Vertreter der Anklage ist Bezirksanwalt John Mayen. Er wird unterstützt durch Assistenten Sowell und Thomas, die werden aber nicht weiter thematisiert werden. Verteidiger ist nach wie vor Corrigan und wird von einem gewissen Fred assistiert. Familie Shepard entsendet zusätzlich auch noch einen Rechtsbeistand namens Arthur. Dieser wird auch im weiteren Verlauf nicht mehr genannt werden. Vor Prozessbeginn wird Bürgermeister Spencer Hook plötzlich verhaftet und aufs Polizeipräsidium nach Cleveland gebracht. Hook gilt, mitten aus dem Nichts scheinbar, als Mordverdächtiger bzw. als Verdächtiger im Mordfall Marilyn Shepard. Hintergrund ist, dass der ominöse Bruder Steve von Sam der Polizei gesteckt hat, dass Hook ja ganz auffällig sei und er habe bestimmt die Marilyn ermordet. Und was genau er den Beamten erzählt hat, wurde eigentlich nie wirklich geklärt. Aber im Prinzip hat er es so ausgelegt, als habe der Bürgermeister persönlich Marilyn ermordet. Hook wird dann 4 Stunden lang befragt, dann aber gehen gelassen. Es wird halt nichts, gefunden, keine Aussage wird getroffen, die ihn jetzt irgendwie nachhaltig belastet, und allgemein geht man auch nicht davon aus, dass der Bürgermeister da so tief mit involviert gewesen ist. Das Verfahren wird dann nun also das Verfahren gegen Sam Shepard wird nun also am 18. Oktober eröffnet, und Verteidiger Corrigan stellt dann direkt zu Beginn einen Antrag, den Prozess zu verschieben und eben einen anderen Gerichtsort bestimmen zu lassen. Er begründet das damit, dass es aufgrund der enormen Berichterstattung schlichtweg unmöglich sei, einen unvoreingenommenen Prozess zu starten bzw. überhaupt eine unvoreingenommene Geschworenenjury zu finden. Finde ich, ist absolut plausibel, wenn seit vielen Wochen überall in den Zeitungen steht und auch nachgetratscht wird, der große Arzt Dr. Sam hat seine Frau brutal ermordet, das Kind ist wahrscheinlich von einem anderen Mann, was für eine grausame Tat, dann ist es natürlich klar, dass eine spätere Geschworenenjury mehr oder minder vorbelastet ist. Richter Bliffen sagt das aber, sagt es anders und entscheidet sich dazu, dass halt überhaupt sich erstmal darum bemüht werden solle, eine Jury aus dem County zusammenzustellen. Bereits 2 Wochen später, ein ziemlich flotter Zeitraum, wurde sich halt dann auch schon auf 12 Geschworene geeinigt, beziehungsweise auf 12 Geschworene, mit denen sowohl die Verteidigung als auch die Anklage quasi zufrieden war. Einer der Geschworenen hat sogar zu dem Zeitpunkt behauptet, er habe den Fall bislang nicht medial verfolgt. Wenn dies stimmen sollte, würde sich das spätestens in den nächsten paar Tagen ändern, denn die Lokalpresse schaltet sich wieder ganz flott ein und veröffentlicht noch vor dem eigentlichen Prozessauftakt Fotos von den Geschworenen samt Namen und der Postanschrift. Das bedeutet, die Geschworenen, wenn sie nicht schon vorher, ja, gewissermaßen vorbelastet gewesen sind, sollten sie es spätestens ab dann sein. 3. November. Die 7 Männer und 5 Frauen werden zum Tathaus gefahren. Sie sollen in Begleitung des Richters den Tatort begutachten, um sich ihr eigenes Bild machen zu können. Bloßgestellt wird Sam Shepard. Er wird in Handschellen der Gruppe von einem Polizisten, ja, hinterher geführt. Welchen Zweck das erfüllen sollte, wird nicht genannt. Sam Shepard durfte sich zu dem Zeitpunkt auch nicht äußern. 4. November, die Beweisaufnahme beginnt. Als erster Zeuge ist Adelson. Lester Adelson führte damals die Obduktion der Leiche von Marilyn Shepard durch. Er beschreibt die Obduktion, erklärt die Tatortbilder. Und sein Ergebnis ist, dass Marilyn zum Zeitpunkt, als der Täter, die Täterin oder die Täter auf sie eingeschlagen haben, war sie wohl bei vollem Bewusstsein. Sie starb offensichtlicherweise infolge von massiven Kopfverletzungen durch die Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Verteidiger Corrigan schaltet sich sogleich ein und fragt Lester Adelson, ob dieser denn den Mageninhalt von Marilyn analysiert habe und auch ob er auch die Wunden von ihr mikroskopisch betrachtet hatte. Das hat Lester Adelson nicht gemacht. Er wollte auch keine Tatwaffe näher bestimmen. Also es war ja schon die ganze Zeit die Rede von einem stumpfen Gegenstand. Da hat er sich überhaupt nicht angeschlossen. Und es wurde auch nicht darauf eingegangen, ob Marilyn aufgrund der Blöße, in der sie vorgefunden worden ist, vielleicht sogar vergewaltigt worden ist. Da geht er auch nicht drauf ein, obwohl ein Vaginalabstrich zu dem Zeitpunkt existiert hat. Ja. Fred Drenkhan, also der erste Polizeibeamte, der vor Ort ist, ist ja auch eigentlich, also vor Ort gewesen ist, ist ja auch eigentlich ein guter Freund von Sam Shepard gewesen. Ganz plötzlich ja, ändert er aber seine Meinung, genauso wie zuvor Bürgermeister Spencer Hook, und sagt aus, er habe von Beginn an Zweifel an Sams Version gehabt. Und er sagt halt dann, ja, ich habe keine Anhaltspunkte für einen Kampf im Haus gefunden, es gab keinen Hinweis auf einen Einbruch und in der Tatnacht sind auch keinerlei Beweise aus der Nachbarschaft auf eine verdächtige Person eingegangen. Später werden dann auch Dawn und Nancy Aachen in den Zeugenstand gerufen. Wir erinnern uns, das ist das Ehepaar, welche Familie Shepard am Abend vor dem Mord besucht hatte. Die Frau gibt an, dass Marilyn Shepard in der Vergangenheit immerzu von Eheproblemen berichtet habe. Auch wusste Marilyn wohl von der Affäre zwischen ihrem Mann zu Susan. Er habe ihr auch eine Uhr geschenkt und hat auch, also Marilyn hat auch immer darüber geklagt, dass sie die Scheidung möchte, dass jemand unzuverlässig sei, er sei nur noch auf Arbeit, habe keine Zeit für sie, betrügt sie mit mehreren Frauen und es ist ihr halt einfach zu viel. Spencer und Esther Hook erzählen dann auch nochmal vom Weckruf durch Sam an jenem Morgen und vor der Situation, in welcher sie ihn aufgefunden haben. Esther spricht dann nochmal von einem Zerwürfnis zwischen Sam und Marilyn. Also wir merken schon wieder, spätestens jetzt ist es mehr oder minder unabstreitbar, dass Marilyn und Sam Shepard Eheprobleme hatten und auch die Scheidung im Raum stand. Der Bürgermeister fügt halt dann noch der Aussage hinzu, dass am Tattag, am Tatmorgen, als irgendwann Richard und Stephen Shepard am Tatort eingetroffen sind, Richard wohl seinen Bruder gefragt haben sollte, Sam, hast du es getan? Der strahlte das natürlich hinterher sofort ab und sagt, nee, das hätte ich niemals gemacht. Ich könnte doch nicht meinem Bruder eine solch schreckliche Tat unterstellen. Soweit zu den Zeugenaussagen. Jetzt kommt dann der absolute Hauptzeuge, Dr. Gerber, mit ins Spiel. Zunächst berichtet er ausgiebigst von seinen umfangreichen Qualifikationen, dann von den Ermittlungsergebnissen und später auch von der Befragung mit Sam Shepard und von den mangelnden, ja, von der mangelnden Kooperation der Shepard-Familie im Allgemeinen. Dr. Gerber führt dann noch an, dass er das blutige Kissen bzw. den blutigen Kissenbezug der Toten inspiziert hat und er meint, dort einen Blutfleck gesehen zu haben und der Blutfleck zeige wohl ganz klar einen Abdruck eines zweischneidigen chirurgischen Instrumentes. Und er sagt, ja, das habe an beiden Enden eine Klaue. Und er kann aber schon da nicht sagen, welches chirurgische Instrument denn stimmen würde, beziehungsweise übereinstimmen würde. Später wird sich auch herausstellen, das hat er eigentlich nur gesagt, um Sam Shepard, einen Arzt, nur noch mehr unter Verdacht zu stellen. Chirurgisches Instrument, er war ein Arzt, der hat sowas zu Hause. Ja, aber die Geschichte mit dem chirurgischen Instrument stimmt halt von vorne bis hinten nicht. Das wurde auch ganz schnell aufgedeckt. Nun schaltet sich Detective Schottke von der Mordkommission Cleveland ein und verliest das Vernehmungsprotokoll, welches Sam auch am 10. Juli bereitwillig unterschrieben hat. Im Vernehmungsprotokoll gibt Sam nämlich etwas ganz anderes an, als das, was er dann den Medien gegenüber verbal geäußert hat. Im Vernehmungsprotokoll heißt es nämlich, er sei fair im Verlauf der Befragung behandelt worden und habe sich mehr oder minder in seinen Rechten nicht beraubt gefühlt. Laut Detective Schottke habe Sam aber seine Aussage mehrfach in den ersten Tagen nach der Tat abgeändert. Da kann sich aber dann sofort Sheriff Karl Rosbach einschalten und sagt ganz klar, das stimmt nicht, ich war dabei. Er hat immerzu dieselbe Version erzählt. Nun kommt auch noch Jerome Perkin ins Spiel. Das ist ein Mann der Spurensicherung. Er bezeugt, im Schlafzimmer nebst den Fingerabdrücken von Marilyn nur einen einzigen weiteren an ihrem Bett gefunden zu haben, nämlich den Fingerabdruck von ihrem Mann, von Sam Shepard. Dazu muss man wissen, dass Marilyn und Sam Shepard in getrennten Betten geschlafen haben. Zwischen ihnen stand ein Nachtschrank. Der Fingerabdruck wurde am Kopfende von Marilyns Bett sichergestellt. Er gehört zum linken Daumen von Sam. Hier muss man aber schon wieder sagen, es konnte niemals festgestellt werden, wann der Fingerabdruck entstanden ist. Also der hätte auch lange vor der schrecklichen Tat entstehen können und die Leute haben sich trotzdem vors Gericht gestellt und meinten, ja, der war es aber, denn da war sein Fingerabdruck am Bett seiner Frau. Finde ich nicht so verdächtig, aber ich bin ja auch kein Experte. Trotz dem scheinbaren Mangel an Beweisen sind irgendwie sämtliche Personen in Sam Shepards Umfeld grundsätzlich gegen ihn. So auch sein damaliger College-Kommilitone Dr. Lester Hoveston. Er sagt aus, dass Sam auch ihm wenige Tage vor dem Mord an Marilyn gesagt habe, dass er die Scheidung beabsichtige. Sam bestreitet das natürlich nach wie vor, aber ich denke, jetzt liegt es auch auf der Hand, dass da die Scheidung, wie gesagt, im Raum stand. Kann man halt jetzt nicht mehr abstreiten. Dr. Lester Hoveston sagt auch noch aus, dass als er Sam im Krankenhaus besucht hat, kam er wohl sein Bruder Richard rein und habe zu ihm gesagt, ja, Sam, lass uns nochmal die Abfolge der Ereignisse durchgehen, damit du deine Geschichte richtig verstehst. Hier auch wieder Formulierung Geschichte und richtig verstehst. Es klingt nach einer abgesprochenen Szenerie, welche sich da die Brüder überlegt haben. Als nächstes wird der Neurologe ins Kreuzverhör geholt. mit der Verteidigung. Er sagt aus, dass er keinerlei Reflexe sowohl in den Beinen als auch im Bauchbereich von Sam Shepard habe feststellen können. Doch auf das Ausbleiben sämtlicher Reflexe im Bein- und Bauchbereich ging er wiederum in seinem Gutachten nicht ein. Er hat wirklich jede Prellung dokumentiert, aber nicht, dass der Mann für einige Tage unfähig war, auch nur irgendwie seinen Unterkörper zu kontrollieren, beziehungsweise saß er ja auch erstmal die erste Zeit nach dem Unfall, wollen wir es mal so nennen, im Rollstuhl. Aber wieder keine Beachtung im Gutachten, nichts, aber er hat ja eine Prellung gehabt. So, dann weitere Ermittlungsbeamte und auch der Gutachter werden befragt, bis dann schließlich wieder die redefreudige Susan Hayes in den Zeugenstand gerufen wird. Sie bestätigt als bestimmt schon mittlerweile fünfte oder sechste Zeugin, dass der Gedanke der Scheidung ganz klar im Raum stand und sagt auch, ja, als der Sam Shepard mich in Los Angeles besucht hat, da haben wir schon dasselbe Bett geteilt. Sam Shepard stellt sich natürlich immer noch dagegen, aber was soll er auch machen? 2. Dezember 1954, die Beweisaufnahme wird gestartet. Steve Shepard berichtet erst jetzt davon, dass er an dem Tatmorgen eine Zigarette in der Toilette im Obergeschoss gefunden habe. Da Marilyn und Sam nicht rauchen, vermutet er, dass der Stummel, welcher später auch natürlich verschwinden wird, von dem Täter oder der Täterin stammen würde. Außerdem, also die Zigarette gab es aber wirklich. Ich war da auch erstmal misstrauisch und dachte, okay, das einzige Beweisstück, was nicht gegen Sam spricht, ist der Zigarettenstummel in ihrer Toilette. Dachte ich schon, ja, die gab es bestimmt gar nicht, aber Sergeant Jerry Hubach der Polizei Bay Village bestätigt den Fund der Zigarette. Diese sei aber wie auch immer abhanden gekommen. Vielleicht aus Versehen, vielleicht aber auch ganz bewusst, da man da ja vermutlich andere DNS als die von Sam Shepard gefunden haben würde. Nun meldet sich der Röntgentechniker aus dem Krankenhaus der Shepards. Sam habe am Morgen des 4. Juli nicht mal seinen Mund öffnen können, um etwas Wasser zu trinken. Radiologe, Hals-Nasen-, Ohrenarzt und Zahnarzt berichten dann nochmal von dem gebrochenen Halswirbel, den Schwellungen an der Schädelhöhlenbasis, den abgebrochenen Zähnen und auch nochmal, dass die Nervenreflexe von Sam nicht feststellbar sind. Das sind typische Symptome einer Rückenmarksverletzung. Was hier sehr wichtig zu erwähnen ist, wie ich finde, man kann das Ausbleiben der Nervenreflexe nicht simulieren. Also Sam Shepard unterlag wirklich schwerwiegendsten Verletzungen und hat nicht einfach nur so getan, als sei er nicht fähig, jetzt das und das zu machen. Er hat wirklich schlichtweg nicht nur psychisch, sondern auch körperlich unfassbar gelitten. Es wird dann auch natürlich sofort gesagt, ja, Sam, der hat sich dann doch die Verletzungen, nachdem er seine Frau, warum auch immer, ermordet hat, hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt. Das kann nicht sein, so die Verteidigung. Sam war er war ja als Arzt absolut fit in dem Bereich Körper und was da so vor sich geht. Und er wusste ganz genau, dass derartige Verletzungen, also zum Beispiel als Folge eine chronische Lähmung hervorrufen können oder sogar bis zum Tod führen. Also hätte Sam Shepard wirklich seine Frau ermordet, mit oder ohne jemanden, und hätte dann als Alibi eine gewisse Verletzung benötigt, hätte er als erfahrener Arzt niemals eine derartige Verletzung zugelassen. Die Anklage sagt dann natürlich, ja, das hat Sam Shepard ja auch gar nicht bewusst gemacht, denn Marilyn hat sich im Todeskampf gewehrt und ihn dabei verletzt. Aber der Täter griff sein Opfer frontal an. Es gab keinen Kampf und in diesem Szenario eine derartige Verletzung mit so furchtbaren Auswirkungen zu erwirken, ist in dieser Situation, für Marilyn jedenfalls, schwierig bis gar unmöglich. Zudem wies ja auch Sam zu keinem Zeitpunkt irgendwie Kratzspuren oder sonstige blutende Wunden am Körper auf. Auch der Blutfleck an seiner Hose stammte nicht von ihm. Außerdem war ja auch der Tatort von Blutspritzern übersät, wie ich ja auch erwähnt habe zu Beginn. Und Shepard war aber unabhängig vom Fleck an seinem Höschen sauber. Kein Blut, nix. Keine Kammspuren, kein Kratzer, kein Gebissabdruck, nichts. Einfach nur purer Schock und die brutalen allgemeinen Verletzungen, denen er unterlag. Sam Shepard wird nach der ausführlichen Darbietung seines körperlichen Zustandes wieder in den Zeugenstand gerufen. Dann tut er ganz thematisch das, was jeder tun würde. Er sagt, nee, eine Scheidung haben wir niemals beabsichtigt. Und von der Polizei wurde er ja eingeschüchtert und er sei gezwungen worden. Man habe versucht, ihn dazu zu zwingen, ein Geständnis zu erbringen und habe ihm wohl zwei weitere Affären unterstellt. Und in einem Nebensatz merkte er doch mal an, ich habe meine Frau nicht umgebracht. Danach sagen zwei Zeugen aus, die in der Tatnacht wohl einen Mann gesehen haben wollen, welcher auf die Täterbeschreibung passte. Also auf das mit der, 1,80 groß, mittelalte Person, kein genaues Geschlecht, der Bürstenhaarschnitt oder auch die Mickey-Frisur. Dann wurde gefragt, warum melden sie sich erst jetzt, Monate nachdem diese Person gesucht worden ist, dann sagen sie, jetzt gab es ja die Belohnung in Höhe von 10.000 US-Dollar, da wollten wir uns melden. Diese Aussage wurde also ganz schnell, wie ich finde, zu Recht als Falschaussage abgestempelt. Es erfolgt das abschließende Plädoyer. Anwalt Corrigan äußert schwere Vorwürfe gegen Medien und Polizei. Alle wurden vorverurteilt, die Ermittlungen waren einseitig und unrein und eigentlich waren alle Leute vor Ort, haben die Beweismaterialien angetatscht und fremde Leute waren im Haus, sind durch die Blutspuren getaxt und eigentlich war es schlichtweg unmöglich, wirklich fallrelevante Fingerabdrücke und oder DNS-Spuren zu entnehmen. Soweit Anwalt Corrigan, das Plädoyer der Staatsanwaltschaft weist wiederum auf die Ungereimheiten in Sams Aussage hin. Zum einen brauchte er ja zwei ganze Stunden, um nach dem Tod seiner Frau, er wusste ja auch, dass sie tot ist, die Nachbarn zu verständigen. Zudem gibt es immer noch keine Hinweise auf einen Einbruch, unabhängig davon, dass die einzige Aussage, welche ja Sams Theorie von dem bürstenhaarschnittigen Mann unterstützen würde, ja halt auch durch die Belohnungssumme erst zustande kam, wurde dann natürlich dann auch die Frage gestellt, warum schlägt ein angeblicher Einbrecher ganze 35 Mal auf Marilyn ein? 35 Mal, also diese Person wollte ja wirklich sicher gehen, dass die Frau nicht mehr aufstehen wird. Und Sam wird nur ein einziges Mal eine übergezogen bekommen. Der Kontrast ist natürlich interessant. Am Freitag, 17. Dezember 1954. Die Geschworenen ziehen sich alle gemeinsam in ein Hotel in der Innenstadt zur Beratung zurück. Mehr als 100 Stunden Beratung brauchen sie, um sich einheitlich auf ein Urteil zu verständigen. Interessant ist, die Jury muss ganze 18 Mal abstimmen, bis sich alle einig sind über Sam Shepard ist unschuldig oder Sam Shepard ist schuldig am vorsätzlichen Mord an seiner Frau. Dienstag, 21. Dezember 1954, das Urteil wird verkündet. Und wie das Urteil lautet, werde ich euch dann am nächsten Donnerstag erzählen. Das ist alles viel zu viel Stoff, um es in eine Folge reinzupacken. Vielleicht reflektiert ihr nochmal ein bisschen die Folge, versetzt euch mehr in die Szenerie, bevor ihr dann erfahrt, wie es weitergeht. Wir sind gerade erst bei der Hälfte des Falles und es sind schon so viele Namen, Theorien und Ungereimtheiten mit im Spiel. Von denen und von weiteren Theorien werde ich euch dann in der nächsten Folge berichten. Ich bin gespannt, was ihr bis jetzt von dem Fall haltet. Vielleicht habt ihr ja so wie ich zu dem Zeitpunkt der Recherche auch schon eigene Theorien darüber, was sich im Hause der Shepherds an jenem verhängnisvollen Morgen zugetragen hat. Vielleicht habt ihr auch schon einen Hauptverdächtigen, wie etwa Sam Shepard persönlich oder auch Spencer Hook, den Bürgermeister. Ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann erst nächste Woche. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Donnerstag.